Wir haben also gehört, gelesen Matthäus 5, Vers 13 bis 20. Der Herr Jesus sagt zunächst, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Wenn wir ein Wort der Heiligen Schrift betrachten, ist zunächst immer wichtig zu sehen, was ist denn der Zusammenhang, in dem dieses Wort steht. Der Zusammenhang in Matthäus Evangelium ist die Verfolgung. Wer letztes Mal da war, als ich über die Bergpredigt gesprochen habe, da haben wir gehört, die achte Seligpreisung, wo es heißt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das ist der Zusammenhang im Matthäus-Evangelium. Die Jünger unterscheiden sich von der Welt und werden von dieser verfolgt, verleumdet, geschmäht, verachtet und oftmals auch heutzutage getötet. Das ist der Zusammenhang in Matthäus. Im Lukas-Evangelium steht ja auch dieses Salzwort, und zwar, wir schlagen es auf, in Lukas 14, Verse 34 bis 35. Da steht, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und vorher in Vers 33 sagt der Herr, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Der nicht alles aufgibt, um Jesu willen. Ja, der bereit ist, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. Nur der kann der Jünger sein oder die Jüngerin. Das ist der Zusammenhang bei Lukas. Sich von allem lossagen, der Welt entsagen und damit auch Unterscheidung von der Welt. In beidem. Einmal die Verfolgung bei Matthäus und einmal die Lossagung von der Welt bei Lukas. Und das hängt ja zusammen. Merken wir, wer sich von dieser Welt unterscheidet, wer wirklich Jünger Jesu ist, der wird auch bedrängt, verspottet, verfolgt. Und da merken wir schon, welches die richtige Deutung dieses Salzwortes ist. Welche Eigenschaften hat Salz? Es gibt, sage ich mal, mindestens vier Eigenschaften. Und wir wollen zunächst einmal auch, um das noch deutlicher zu verstehen, diese vier Eigenschaften ganz kurz betrachten. Erstens, Salz würzt Speisen, die sonst fade schmecken. Die Hausfrauen werden das ja wissen, auch die Männer, die gerne kochen. Ja, es würzt die Speisen. Versucht mal, stellt mal nebeneinander einen Braten ohne Salz und einen Braten mit Salz. Gibt es da einen Unterschied? Ganz gewaltigen, nicht? Also, wenn es gewürzt ist, dann schmeckt es wesentlich besser. Man soll aber auch nicht zu viel nehmen, jetzt in der Küche, aber auch nicht zu wenig. Es ist oft auch schwer, das rechte Maß zu finden beim Würzen. Das weiß ich auch, wenn ich schon mal versucht habe zu kochen, da kommt dann manchmal etwas raus, das einem zu viel hineingerät oder auch zu wenig. Zweite Eigenschaft des Salzes, es ist lebensnotwendig für den menschlichen Organismus. Ich kenne mich jetzt nicht in der Medizin so sehr aus, aber es dient dem Blut- und Wasserstoffwechsel im Körper, um das richtig einzulagern, nicht? Die Wasservorräte. Man weiß ja auch, dass man von Salz sehr viel Durst kriegt, deshalb darf man auch kein Salzwasser trinken. Man kann auf dem Meer verdursten. Ja? Warum? Je mehr Salzwasser man trinkt, umso mehr Durst kriegt man, umso schneller verliert der Körper seine Flüssigkeiten. Aber es ist natürlich in der richtigen Dosierung wiederum lebensnotwendig für den Organismus. Die dritte Eigenschaft von Salz, es besitzt konservierende Kraft. Ich glaube, wenn man einpökelt, geschieht das auch mit Salz. Ja, dann kann man zum Beispiel Fleisch konservieren. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber wer das schon gemacht hat, da wird ja sicherlich auch Salz drangegeben ans Fleisch und das hält dann wie viele Jahre? Über den Winter zumindest. Immer gemacht. Ja, früher gab es noch keine Kühlschränke. Und das ist also konservierend, erhaltend, bewahrend. Die vierte Eigenschaft: Salz kann seine Salzkraft nicht verlieren. NaCl, Natriumchlorid, so die chemische Formel, bleibt NaCl. Salz bleibt Salz. Es ist eine besondere Eigenschaft, diese Dauerhaftigkeit. Nur, wieso kann der Herr Jesus denn dann sagen, wenn das Salz fade wird? Es wird dann fade, wenn es sich vermischt, wenn andere Mineralien damit verbunden werden. Ja, zum Beispiel das Salz im Toten Meer ist sehr stark mit anderen Mineralien vermischt, kann deshalb nicht zum Würzen benutzt werden, höchstens als Dünger. So auch im Lukas-Evangelium diese Parallelstelle. Kann also nicht für gute Speisen verwendet werden. Man kann allerdings darin baden, auch sehr gesund, mache ich auch regelmäßig. Gerade gegen Hautkrankheiten, dieses Tote Meerbadesalz, sehr zu empfehlen. Es soll jetzt keine Schleichwerbung sein, sondern ganz offene Werbung. Also Badesalz aus dem Toten Meer, aber essen können wir das nicht, da muss ich davor warnen. Also das nicht in die Speisen tun, weil das ist sehr stark mit anderen Mineralien durchsetzt, vermischt. Wir haben also jetzt diese vier Eigenschaften des Salzes gehört. Es würzt, es ist lebensnotwendig für den Organismus, es konserviert und es kann als reines Salz seine Salzkraft nicht verlieren. Und der Herr Jesus sagt ja hier ganz kurz, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn wir jetzt diese Eigenschaften betrachten und auf die Jünger und die Jüngerinnen übertragen, was können wir daraus erkennen? Wie sollten die Jünger des Herrn sein? Erstens, sie sollen die Welt würzen. Das heißt, sie und hoffentlich wir alle sollen die gute Botschaft, das Evangelium von der Liebe Gottes in Wort und Tat in diese Welt hineintragen. Das verändert diese Welt, das bringt Menschen zum Herrn Jesus, das verändert dann und würzt praktisch auch die Gesellschaft. Solange es noch viele Christen gibt, kann eine Gesellschaft gar nicht so gottlos werden, wie wenn die Christen immer weniger werden. Man mag jetzt denken über die USA, was man will, aber es gibt dort sicherlich prozentual wesentlich mehr Christen als bei uns. Und zum Beispiel wurde jetzt dort, um dieses aktuelle Thema anzuschneiden, auch in, glaube ich, 11 Bundesstaaten diese Homo-Ehe in Anführungsstrichen abgelehnt. Das wäre bei uns wahrscheinlich schwieriger nur noch möglich. Also es gibt da noch mehr Christen. Man mag jetzt über Politik jetzt nicht weiter diskutieren, aber ich wollte das nur in dem Zusammenhang sagen. Es würzt eine Gesellschaft, je mehr Christen noch da sind. Da sind die Gottesdienste auch voller, da wird einfach auch gesellschaftlich noch mehr Einfluss genommen. Auch die Rede der Christen soll mit Salz gewürzt sein, Kolosser 4, Vers 6, da kommt auch das Salz vor. Die Rede soll mit Salz gewürzt sein. Das heißt jetzt eben nicht Honig um den Bart schmieren den Leuten oder ihnen nach dem Gefallen reden, sondern es heißt eine kräftige, deutliche Rede vom Wort Gottes her. Ihnen nicht nach dem Mund reden, sondern das Wort Gottes in ihr Gewissen hineinsagen und dadurch auch verändernd in unser Volk hineinwirken. Was wir sagen als Christen soll Hand und Fuß haben, soll kein leeres Geschwätz sein, sondern es soll bestimmt sein von der Salzkraft des Evangeliums mit kräftigen und klaren Worten. Dass wir heute noch die 10 Gebote verkündigen, dass wir die Bergpredigt auch unseren Christenmenschen immer wieder sagen und auch uns sagen lassen. Es ist eine Herausforderung ja für jeden Einzelnen, was der Herr Jesus uns hier sagt. Also das ist die Würzkraft. Man kann sicher noch manches ergänzen. Ich muss aber zum zweiten Punkt kommen. Es würzt Speisen. Zweitens, das Salz ist lebensnotwendig für den menschlichen Organismus. Das heißt, die Salzkraft der Christen, die Verkündigung des Evangeliums durch Wort und Tat, ist lebensnotwendig für die Rettung der Menschen. Dass wir nicht schweigen, dass wir nicht aufhören, den Mitmenschen Taten der Liebe zu erweisen, um sie auf den Heiland, den Retter hinzuweisen. Lebensnotwendig für die Rettung der Menschen. Wir verkündigen und leben eine rettende Botschaft. Das dritte, Salz besitzt konservierende Kraft. Und auch die Jünger haben in gewissem Sinne noch eine aufhaltende Kraft in dieser Welt. Sie halten noch den Verfall der Gesellschaft auf. Das hängt mit dem Würzen ja auch zusammen, auch das Konservieren. Aber der einst wird jeder mit Feuer gesalzen werden, so heißt es in Markus 9, Vers 49. Da kommt das Salz in etwas anderer Bedeutung vor. Man hat auch bei den alttestamentlichen Opfern viel Salz eingebracht. Da gibt es auch Stellen im Alten Testament. Und auch wenn das Gericht Gottes kommt, wird es mit Feuer geschehen, nicht mehr mit Wasser. Und dann wird auch jeder geprüft werden. Und durch das Feuer hindurch werden manche nur gerettet. Das sagt uns auch das Wort Gottes. Aber die Jünger heute, wir haben noch eine aufhaltende Kraft. Und es wird aber diese Prüfungszeit kommen. Also Salz wirkt noch konservierend, damit noch nicht alles den Bach runtergeht, wie man so schön sagt. Wie lange noch? Das liegt in Gottes Hand. Wie lange er noch diese Gnadenzeit schenkt. Wir sollen ja Salz und Licht sein, solange noch diese Gnadenzeit währt. Das vierte des Salzes, und das ist jetzt der eigentliche Zielpunkt, wenn wir vom Textzusammenhang her das betrachten, ich habe schon erwähnt, das Salz kann seine Salzkraft von sich aus nicht verlieren, außer wenn es sich mit anderen Mineralien vermischt. Und was heißt das nun für uns? Wir verlieren nur dann die Salzkraft, wenn wir uns mit der Welt vermischen oder in die Welt gar zurückfallen. Wenn wir uns mit den Unglauben, mit Sünde vermischen, dann, wenn das geschieht, werden solche, die einmal Salzkraft hatten, die einmal beim Herrn Jesus waren, weggeschüttet und von den Leuten, ja sogar von den Ungläubigen zertreten werden, die dann ihren Spott treiben. Guck mal, wie tief der gefallen ist. Es ist immer schrecklich, wenn dann gespottet wird über die Gemeinde des Herrn. Es gibt hier eine interessante Parallelstelle im Johannesevangelium, da möchte ich kurz zwei Verse lesen, in Johannes 15, Vers 5 und 6. Das ist jetzt ein ganz anderes Bild, das der Herr hier verwendet, nicht das Salz, sondern der Weinstock und die Reben. Da sagt der Herr: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Auch hier eine Parallele, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Das Salz, das nichts mehr nutzt, das sich mit der Welt und der Sünde vermischt, das sich nicht mehr reinigen lässt von der Sünde. Ja, es kann ja auch wieder gereinigt werden, von den falschen Mineralien getrennt, von der Vermischung befreit. Aber wenn es sich nicht mehr reinigen lässt, dann wird es fade, die Menschen werden es verachten, zertreten und die Reben, die nicht am Weinstock Jesus bleiben, so dieser andere Vergleich, die werden, wie der Herr sagt, weggeworfen und sie werden verdorren, ja, man wird sie ins Feuer werfen und sie werden brennen. Das heißt ewige Verdammnis. Für die wird es dann keine Errettung mehr geben. Wenn wir uns vermischt haben mit der Welt, wenn wir weltliche Dinge aufgenommen haben, die uns vom Herrn Jesus wegziehen, dann lasst uns doch das unter das Kreuz bringen, Buße darüber tun und uns reinigen lassen. Auch heute, wenn das bei uns der Fall sein sollte. So stelle ich abschließend zu diesem Salzwort folgende Fragen an uns, an jeden von uns, auch an mich immer wieder. Unterscheiden wir uns als Christen von der Welt oder sind wir so weltförmig geworden, so angepasst? Und man kann uns gar nicht mehr erkennen als solche, die Salz und auch Licht sein sollen. Ich komme darauf gleich noch zurück. Unterscheiden wir uns als Christen von der Welt oder nicht? Sind wir bereit, den Herrn Jesus an die erste Stelle zu setzen? So die Parallele im Lukas-Evangelium. Allem zu entsagen um des Herrn willen. Allem zu entsagen, das heißt gerade, dass wir nichts über den Herrn stellen. Kein Hobby, keine Vergnügung, auch kein Häusles oder Bau oder Auto oder irgendwelche Dinge, die uns vielleicht mehr binden können als das Wort Gottes. Ich denke, so ist es auch gemeint. Wir sollen dem Herrn die erste Stelle in unserem Herzen einräumen. Martin Luther hat einmal gesagt, das, woran du dein ganzes Herz hängst, das ist dein Gott. Woran hängt unser Herz? Sind wir bereit, alles um des Herrn willen loszulassen? Vor allem die Dinge, die uns von ihm wegziehen. Sind wir bereit, um des Herrn willen Spott und Verfolgung auf uns zu nehmen, auch wenn die Bedrängnis zunimmt, auch in unserer Zeit? Weitere Frage, bringen wir ungläubigen Menschen die frohe Botschaft? Auch das ja die Salzkraft, das Würzen, die Verkündigung des Evangeliums. Widersetzen wir uns dem Zeitgeist, indem wir bei Sünde nicht mitmachen, indem wir nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, indem wir nicht mitmachen bei Karneval, Halloween oder ähnlichen Geisterfesten, wo Satan die Welt immer mehr in seinen Bann zieht. Und vor allem haben wir uns durch den Herrn Jesus Christus heiligen und verändern lassen, um Kontrast, um Gegensatz zur Welt zu sein, Welt verstanden als gottfeindlicher Kosmos. Ja, die Welt hat ja verschiedene Bedeutungen in der Heiligen Schrift. Im geistlichen Sinne wird darunter verstanden, der gottfeindliche Kosmos, die gottfeindliche Sphäre, der Bereich, wo Satan, dieser Fürst der Welt, Menschen im Griff hat. Davon sollen wir uns ganz deutlich distanzieren. Ihr seid das Salz der Erde. Nun kommt das zweite Wort, in gewisser Parallele, ganz bewusst vom Herrn formuliert. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Das ist eine Art Gefäß, wie ein Eimer vorzustellen. Sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Lichtwort steigert das Salzwort. Es ist eine Steigerung. Warum? Salz richtet den Blick nach unten, zur Erde, sogar unter die Erde, wo es gewonnen wird, in den Bergwerken, auch in den Meeren. Licht richtet den Blick nach oben. Von der Erde, von ganz unten, geht der Blick zum Himmel, nach ganz oben, zum Himmel hinauf, von dem alles herkommt. Gott selbst nämlich ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Das ist das Erste, was über Gott gesagt wird im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief. Gott ist Licht. Noch bevor gesagt wird, Gott ist Liebe. Das Licht, das ist praktisch das Wesen Gottes im Innersten. Da, wo Gott ist, kann keine Finsternis bestehen. Und es kann auch nichts, was zum Bereich der Finsternis gehört, in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Licht und Finsternis sind völlige Gegensätze, unvereinbar. Und deshalb kann auch keine Sünde im Lichtbereich Gottes existieren. Sie muss abgewaschen werden. Sie muss völlig vertilgt werden. Nur dann können wir in Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Also Gott selbst ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Nun aber sollen auch wir als Jünger und Jüngerinnen des Herrn Licht der Welt sein. Können wir das von uns aus? Nein. Wir können nur Licht empfangen, indem Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und dieses Licht der Liebe und Gegenwart Gottes in diese dunkle Welt hinein ausstrahlen. Wir können Gottes Licht nur widerspiegeln, reflektieren, weitergeben, verströmen, verschenken. Wir können das und wir sollen es auch tun. Die Welt ist Finsternis im Machtbereich des Fürsten dieser Welt, Satan. Jünger Jesu durchbrechen die Finsternis als Kinder Gottes in Reinheit, Wahrheit und Liebe. Welche Eigenschaften hat Licht? Auch dazu kurz 4 Eigenschaften. Ich möchte es jetzt nicht so lange machen. Aber erstens, Licht durchbricht die Finsternis. Zweitens, Licht leuchtet in die dunklen Ecken hinein und macht sie hell. Drittens, Licht schenkt Wärme, so wie die Sonne. Ohne Sonne gäbe es keine Wärme. Da würde hier nur noch Schnee fallen und dann wäre alles in einer Eiszeit versunken, wenn die Sonne einmal ausfallen würde. Und viertens, Licht ist notwendig zum Leben. Das hängt ja damit unmittelbar zusammen. So sollen auch die Jünger sein. Ich habe ja gesagt, Licht durchbricht die Finsternis. Und die Jünger sollen die Finsternis durchbrechen mit der Botschaft von der Freude der Erlösung in Jesus Christus. Das ist die wirkliche Freudenbotschaft, gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Zweitens, Licht leuchtet in die dunklen Ecken hinein und macht sie hell. So sollen auch die Jünger und Jüngerinnen Jesu Sünde in ihrem eigenen Leben aufdecken lassen und auch im Leben anderer durch die Verkündigung des Evangeliums. Sünde aufdecken und gleichzeitig dann auch, wenn die Buße und Reue erfolgt ist, die Vergebung zusprechen. Wenn Sie so durch ein Haus gehen, dann sehen Sie manchmal Ecken, wo so die Spinnen sich eingenistet haben. Das sind dann die Spinnennetze, die dunklen Ecken. Da muss man manchmal mit einer Taschenlampe ran, ja. Und so ist auch Gottes Licht. Er erforscht gerade die dunklen Stellen unseres Herzens und möchte auch da den Sauerteig der Sünde hinausfegen. Den Moder und den Gestank hinausbrennen durch sein Licht. Oder wo Schimmel ist, ja, da muss dann die Sonne auch drauf scheinen. Dann wird das alles vertrocknet. Dann wird diese Feuchtigkeit, diese modrigen Stellen, diesen wird dann die Lebensbasis entzogen. Und es kommt etwas Gereinigtes und Schönes und Fröhliches und Gutes hinein. Die dritte Eigenschaft, und das hängt eben damit zusammen, Licht schenkt Wärme. Und so sollen auch die Jüngerinnen und Jünger des Herrn die wärmende Liebe Christi in die Welt hinein ausbreiten. Da wird es warm, wo die Freude des Herrn einkehrt. Da wird es hell und freundlich. Und schließlich, viertens, Licht ist notwendig zum Leben. Ohne Licht, ohne Gott und ohne Gottes Liebe, die wir dann reflektieren dürfen, ohne dieses ginge alles kaputt, aber mit diesem Licht wird alles wunderschön. Sicherlich noch in der Gebrochenheit einer angefochtenen Schöpfung. Wir haben hier noch nicht den Himmel auf Erden, aber wir können Oasen der Liebe Gottes schaffen, wo wir die Menschenfreundlichkeit und die Gnade des Herrn weitergeben, indem wir Licht sind in dieser Welt. Also dieses Licht der Liebe Gottes, der Erlösung und Reinigung sollen wir weithin leuchten lassen. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Es ist ja so, als wenn jemand wirklich gläubig ist, ist er ein Licht. Aber was tun nun manche? Sie stellen dieses Licht, das ist ja geradezu ein geflügeltes Wort, auch im Deutschen geworden, sie stellen dieses Licht unter den Scheffel. Da kommt ja dieses her, nicht? Von dieser Stelle. Er stellt sein Licht unter den Scheffel. Ich habe schon gesagt, ein Scheffel ist ein Hohlmaß. Im Griechischen steht hier Modios. Das ist ein Getreidemaß. Man hat in Eimern eben das Getreide abgemessen. Es gibt auch Flüssigkeitsmaße, den Bat oder wie das hieß dann im griechischen und hebräischen Bereich. Und das, man kann sich eben so ein Gefäß vorstellen, wo man dann Getreide hineingetan hat und das dann abgewogen in diesen Scheffeln oder Wiegeeimern. Und so ist dieses Bild ja so gemeint, heutige Lichter, die gehen ja nicht aus, diese Glühlampen, wenn man sie unter den Scheffel stellt. Aber früher gab es ja nur die Kerzen. Und wenn man jetzt diese Kerze hier betrachtet, ja, und würde jetzt einen Eimer darüber stülpen und sie stünde auf dem Boden, was würde passieren nach einiger Zeit? Sie würde ausgehen, ersticken an ihrer eigenen Lichtkraft, weil sie die Luft dann verbraucht. Das ist ein treffendes Bild für manche Christen. Und zwar gibt es Christen, die stellen ihr Licht unter den Scheffel. Das heißt, sie sind zwar gläubig, sie sind wiedergeboren, aber keiner merkt es. Ist das der Wille des Herrn? Er sagt doch, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte einmal zwei Beispiele bringen, gegensätzlicher Art, die wir wirklich auch persönlich kennen, diese jungen Männer. Das erste Beispiel ist ein junger Mann, der zum Glauben gekommen ist. Und als er gefragt wurde, was sagen jetzt deine Verwandten dazu, dass du gläubig geworden bist, ja, die Eltern und Geschwister, ich lebe so, dass man nicht merkt, dass ich Christ geworden bin. Also bis jetzt hat es noch keiner gemerkt. Ich bete auch nicht beim Essen und mache alles mit, was die anderen machen. Und das ist wirklich ein massiver Scheffel, unter dem das Licht hier steht. Und so soll es nicht sein. Was passiert nach einiger Zeit? Dieses Licht geht aus. Ja. Um ein anderes Gleichnis zu bringen, Das ist, denke ich, wie diese, bei diesem vierfachen Ackerfeld, wo das Korn auf den Weg gesät wird, da wird es dann aufgepickt, oder auch bei den Dornen wird es sehr schnell erstickt. Es gibt ja verschiedene Vergleiche, die man hier ziehen könnte. Also so, wenn man sich selber so seiner Lichtkraft beraubt und überhaupt nicht strahlt nach außen, dann kann das Licht innen auch nicht lange bestehen. Das wird sehr schnell ersticken. Dann kennen wir aber auch einen anderen jungen Mann, der hat nun wirklich daheim gesagt, er ist gläubig geworden, er glaubt an Jesus Christus, er möchte jetzt vor dem Essen beten, er macht auch nicht mehr mit bei diesen weltlichen Veranstaltungen, er möchte auch nicht mehr mit in den Fernseher hineingucken, wenn da so viele gottlose Sendungen kommen. Und was ist passiert? Nach einiger Zeit haben seine Eltern ihn hinausgeworfen. Ist inzwischen jetzt volljährig, hat jetzt sich eine Wohnung suchen können, aber er hat das Leiden auf sich genommen. Versucht immer wieder in Liebe und durch Gebet die Eltern für den Herrn zu gewinnen. Aber es ist doch ein dorniger Weg, den er um des Herrn willen gehen musste und muss. Was ist jetzt besser? Ja? Ich denke sicherlich das Zweite, weil wir sollen Jesus an die erste Stelle setzen und auch bereit sein, Opfer zu bringen. Natürlich sollen wir die Eltern jetzt nicht gezielt ärgern oder Ähnliches, aber wir dürfen auch nicht unseren Glauben verbergen, sonst wird er sehr schnell ersticken. Und so ist auch ja der Vergleich mit der Stadt. Die Stadt soll nicht irgendwo im Tal so versteckt sein, dass man sie gar nicht sieht, sondern sie soll ein Orientierungspunkt, ich will jetzt nichts gegen Pforzheim sagen, ja. Natürlich hat man früher viel in Tälern gebaut, wegen dem Windschutz und Ähnliches, aber zum Beispiel Engelsbrand, nicht? liegen auf dem Berge. Aber es ist sicherlich hier vor allem die Stadt gemeint, in der Bergpredigt Jerusalem, das ja hoch oben liegt, das für viele eine Orientierung dann ist, ja sogar weltweit, es ist zwar nicht die Stadt auf dem allerhöchsten Punkt, aber in Israel schon sehr hoch gelegen. Von Jericho zieht man dann hinauf nach Jerusalem, auch vom Mittelmeer her. Es geht dann, das heißt immer hinauf nach Jerusalem. Und da gibt es ja auch manchmal Schnee, ja, gerade in Jerusalem. Es ist praktisch die Stadt, die Orientierung eben schenkt, gerade auch wenn der Messias wiederkommt. Die Stadt des Herrn. Und die kann nicht verborgen bleiben. Und so soll auch unser Christsein weithin strahlen, dass die Welt es sieht. Und wir sollen mutig den Herrn bekennen. Wir können das auch, wenn wir wirklich mit ihm leben und wenn der Heilige Geist in unserem Herz uns bevollmächtigt, ihm zu dienen. Nun, wie werden wir als Jünger Jesu wahrgenommen in der Welt? Durch viele Worte? Fragezeichen. Der Herr sagt etwas ganz Deutliches hier. Er sagt, euer Licht soll leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die guten Werke sind es, die wahrgenommen werden. Wir können noch so viel reden von der Liebe Gottes. Wenn wir sie nicht ausleben, ist unser Zeugnis unglaubwürdig. Ich sage das auch an mich. Wir müssen immer wieder uns hier beschenken lassen, dürfen uns beschenken lassen, dass wir aus der Kraft des Herrn die guten Werke hervorbringen. Und wie ich immer wieder betone, die guten Werke öffnen uns nicht den Weg in den Himmel. Aber sie sind Folge dessen, dass wir bereits einen Platz im Himmel haben. Dass wir aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn auch gute Werke tun können. Keine Werkgerechtigkeit, keine Selbsterlösung durch gute Taten, sondern als Früchte des Glaubens wachsen die guten Werke wie an einem Obstbaum, der dann gute, reife Früchte hervorbringt. Und die guten Werke sollen nicht dazu dienen, dass Menschen uns loben oder rühmen, sondern sie sollen dazu dienen, dass sie den Vater im Himmel preisen, der uns zu solchen guten Werken befähigt, bevollmächtigt, anleitet und uns dazu die Freudigkeit schenkt. Wegweiser zum Herrn sollen die guten Werke sein. Nun komme ich zum nächsten größeren Abschnitt noch, wo es um die Erfüllung des Gesetzes geht. Es ist sicherlich einer der schwierigsten Abschnitte im Neuen Testament. Ich habe mich auch lange, lange damit beschäftigt, möchte euch aber nur jetzt das Wesentliche sagen. Wie ist das zu verstehen, dass der Herr Jesus sagt, es wird kein Strichlein, kein Buchstabe vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist? Wo er doch selber dann zum Beispiel die alttestamentlichen Opfergesetze aufgehoben hat. Wir opfern ja heute keine Tieropfer mehr, wie es etwa im Gesetz des Mose geboten ist. Die Zeremonialgesetze sind praktisch nicht mehr für uns gültig. Viele haben dann Probleme, das zu verstehen. Er sagt, es wird kein Buchstabe vergehen. Und andererseits, als Christen tun wir das ja heute nicht mehr. Nun, ich möchte folgendermaßen versuchen zu erklären. Das Stichwort, was den Zusammenhang hier ermöglicht, sind praktisch die guten Werke. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Nun gibt es aber auch die guten Werke der Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu. Und sie haben praktisch versucht oder gelehrt, diese guten Werke, die führen zur Gerechtigkeit. Sie haben sich ein ganzes System von Gesetzen, von Zusatzgesetzen noch zum mosaischen Tora-Gesetz ersonnen. Zum Beispiel den Sabbatweg vorgeschrieben, man darf nicht länger als 1 Kilometer laufen am Sabbat und vieles andere. Das sind allerdings Werke, die sie dann selber umgangen haben. Sie haben dann zum Beispiel auf ihr Reittier einen Wassersack gelegt und sind dann viel mehr als 1 Kilometer geritten, weil man auf dem Wasser weiterreisen darf am Sabbat. Ja, durch solche Listen hat man praktisch dann wiederum die Gesetze umgangen. Und gegen eine solche Heuchelei spricht sich der Herr Jesus ganz gezielt aus. Das können wir überall in den Evangelien nachlesen. Was war nun das Kennzeichen oder was waren einige der Hauptkennzeichen der Pharisäer? Es gab ja zur Zeit Jesu verschiedene jüdische Parteien. Es gab zunächst einmal die Sadduzäer. Das war so eine führende Adelsschicht, die sehr stark sich mit den Römern verbündet hatten als Führungsschicht, mit starkem hellenistischem Einfluss. Sie waren auch theologisch, was man heute die Liberalen nennen würde. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten. Sie glaubten nicht an die Existenz von Engeln oder Dämonen. Sie glaubten nur so im Wesentlichen an das, was man hier sehen und messen konnte. Also was man heute so als liberale Theologen auch bezeichnen würde. Im Grunde Ungläubige, wenn man einmal so sagen darf. Dann gab es die Zeloten, Eiferer, die praktisch eine Art Freischärler, Widerstandskämpfer gegen die römische Besatzungsmacht waren. Sie haben also, man stellt sich so vor, mit dem Dolch unter dem Gewand versucht, immer wieder Einzelne zu ermorden, eine Art Terror im Lande zu verursachen. Und dann gab es auch die Essener, die sich in gewisse klösterliche Bereiche zurückzogen. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Und dann aber vor allem, die am häufigsten auftauchen im Neuen Testament neben den Sadduzäern, die Pharisäer. Und der Herr Jesus setzt sich nun ganz besonders immer wieder mit den Pharisäern auseinander. Zum Teil auch mit den Sadduzäern, aber ganz besonders mit den Pharisäern. Warum? Die Pharisäer waren sicherlich die frömmste und gesetzestreue jüdische Partei. Also mit denen lohnte es sich ganz besonders, sich auseinanderzusetzen. Sie waren die Besten unter den Juden, nicht die Schlechtesten. Versteht ihr? Und gerade ihnen stellt nun Jesus den Gotteswillen gegenüber, die bessere Gerechtigkeit, um die es in der Bergpredigt geht. Die Pharisäer war also die beste jüdische Partei. Sie waren die Abgesonderten, Ferushim hebräisch, die Abgesonderten, die sich als die Reinen betrachteten, die Frommen. Und das würde heute vielleicht sagen, die Pietisten unter den damaligen Christen. Ich will jetzt nichts gegen die Pietisten sagen, aber es hängt ein bisschen so damit zusammen. Es war also die Besten ihrer Zeit. Sie beachteten das Gesetz, zumindest gaben sie es vor und versuchten es, vielleicht schon durchaus. Sie glaubten auch im Unterschied zu den Pharisäern an ein Leben nach dem Tod. Sie glaubten an die Existenz von Engeln und Dämonen und sie glaubten an die Auferstehung von den Toten. Wir wissen das aus dem Neuen Testament, wo es verschiedene Streitgespräche auch gibt über diese Themen zwischen Jesus und den Pharisäern und auch den Sadduzäern. Was aber ihr Problem war und warum der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht so glauben wie die Pharisäer, ist Folgendes. Und das trifft sicherlich nicht auf jeden Einzelnen jetzt im gleichen Sinne zu, aber auf diese Prägung, die damals herrschte. Sie versuchten aus eigener Kraft die Gesetze zu halten, ohne noch eine wirkliche tiefe Beziehung zu Gott zu haben. Sie betrieben sehr stark eine äußere Gesetzeserfüllung, einen veräußerlichten Gottesdienst. Ihre Gebetshaltungen brachten sie vor dem Volk dar, dass es jeder sehen konnte. So wie auch heute Heilungen sehr oft in Großveranstaltungen geschehen, was auch jeder dann sagt, Mensch, was für gewaltige Prediger hier, wo Tausende geheilt werden in der Öffentlichkeit. Und ich will es mal nur vorsichtig andeuten. Und ihr Hauptproblem war dann auch die Heuchelei. Die Heuchelei, was ich zum Beispiel schon erzählt habe mit diesem Wassersack, den man dann auf das Reittier legte. Und dann konnte man viel weiter reisen als mit diesem 1 Kilometer Sabbatweg oder eine Meile. Das sind dann 1,5 Kilometer, ist jetzt auch egal. Aber jedenfalls, der Sabbatweg war sehr kurz. Und der Herr Jesus hat ja in Matthäus 23, ein ganzes Kapitel ist uns da beschrieben, wo er eine Gerichtsrede über die Pharisäer hält, wie sie heucheln, indem sie Minze und Kim verzehnten, aber gleichzeitig die Propheten verfolgt haben und vieles andere. Ja, das brauche ich jetzt nicht alles ausführen. Und so soll eben die Gerechtigkeit der Jünger des Herrn nicht sein. Und deshalb, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Oder wenn sie nicht anders ist, übersetzt Luther, als die der Pharisäer. Wie sieht das nun aus? Nun, die Gerechtigkeit der Jünger Jesu soll besser sein als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Das wird ja oft in einem Atemzug so genannt. Jesus stellt nämlich in der Bergpredigt den ursprünglichen Gotteswillen heraus. Und in den folgenden Kapiteln werden wir das dann auch noch hören. Man hat euch gesagt, oder ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, ja, das wird jetzt dann anschließend durchgehend kommen oder kommt dann auch im Zusammenhang. Und das ist der ursprüngliche Gotteswille. Das können Sie dann auch im Zusammenhang lesen. Der Herr Jesus verschärft die Tora, indem er sie zur Wurzel zurückführt und von Menschensatzungen befreit. Die Tora ist ja das Gesetz des Mose. Das Gesetz war ja nur zwischen eingekommen, wie es auch heißt. So schlagen wir einmal auf Römer 5, Vers 20. Römer 5, Vers 20. Da heißt, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Also das Gesetz ist praktisch nach der Schöpfung, wo der ursprüngliche Gotteswille bereits vorhanden war, was der Herr mit uns vorhat, mit den Menschen, ist dann das Gesetz zwischen eingekommen, um eine Ordnung einzuführen in dieser Situation der Sünde. Wir werden die Beispiele dann später in anderen Auslegungen noch betrachten, so der Herr will und wir leben. Auch in Galater 3 ist das ausgeführt, etwas ausführlicher noch. Galater 3, Vers 19 bis 26. Wozu nun das Gesetz der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes, das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Soweit einmal. Also es ist zwischen eingekommen und der Glaube erfüllt nun das Gesetz. Auch jedes Strichlein und Häkchen und Jota, das bereits im Alten Bund steht. Es löst sich also kein Jota oder Häkchen auf von dem, was Gott geoffenbart hat im Alten Bund. Aber wie wird das nun erfüllt? Bevor ich darauf eingehe, ein Wort. Der Herr Jesus verteidigt und begründet hier ganz klar die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, was ja heute leider manchmal auch in gläubigen Kreisen angegriffen wird. Kein Häkchen oder Jota wird aufgelöst. Das heißt, er vertritt und lebt selber als Sohn Gottes hier in der Verbalinspiration, die wortwörtliche Eingebung der Bibel in ihren Urschriften. Das möchte ich nur zwischendurch erwähnen. Ja, das wird hier ganz deutlich. kein Jota oder Häkchen, das ist der kleinste Buchstabe, dieses J-Häkchen, ja, in der hebräischen Schrift. Und Häkchen, das sind solche kleine Haken, die in der hebräischen Schrift praktisch besondere Vokalbetonungen geben. Keines davon wird aufgelöst, sondern es wird erfüllt. Und wie wird das nun erfüllt? Es wird vollkommen erfüllt in der Person Jesus Christus. Er selber ist die Erfüllung des Gesetzes. Er als Einziger war völlig ohne Sünde. Er hat die Gerechtigkeit erfüllt, die der Mensch nicht erfüllen kann. Er hat uns durch den Glauben an ihn als Erlöser und Herr den Weg zum Vater geebnet. Und wir werden mit seiner Gerechtigkeit beschenkt, indem wir das weiße Kleid der Gnade anziehen. Denn von uns selber aus können wir das nicht. Wir können nicht gerechter sein als die Pharisäer, als die strengste Richtung damals, sondern diese Gerechtigkeit bekommen wir geschenkt durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Also wir können gar nicht gerechter sein als die Pharisäer. In diesem Sinne, dass die versucht haben, die Gebote zu halten und sich damit letztendlich selber zu erlösen, sondern es ist die geschenkte Gnade und Gerechtigkeit des Herrn Jesus, die uns gerechter macht. Und er zeigt uns nämlich in der Bergpredigt im Grunde, ihr könnt das gar nicht aus eigener Kraft halten, was ich euch jetzt sagen werde. Wir haben ja Beispiele schon gehört. Die Feinde lieben, keine Frau anschauen, sie zu begehren. Oder beim Beten immer völlig ernst dabei zu sein. Oder beim Fasten nie sauer zu blicken. Oder nie an Schätze auf Erden zu denken. Oder nie uns zu sorgen. Ja, versucht das einmal, alles zu halten. Und deshalb ist es die geschenkte Gerechtigkeit, und in seiner Kraft können wir natürlich auch dann durch die Liebe des Herrn vieles davon halten. Aber es ist eben nicht unsere eigene Kraft, sondern die Kraft des Herrn in uns. Und dadurch wird es zur Freiheit und nicht zur Knechtschaft, wenn wir seine Gebote halten. Wenn es die Kraft des Herrn in uns ist und nicht unsere selbstgemachte Gerechtigkeit, wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und jetzt noch die Frage, wie ist das zu verstehen, dass eben nichts aufgelöst wird, sondern erfüllt? Dazu lese ich einmal hier einfach, jetzt der Zeit halber auch, die Fußnote, die ich sehr hilfreich fand, in der John MacArthur Studienbibel, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Er schreibt hierzu in seiner Erklärung, was erfüllen bedeutet. Er sagt, Christus zeigte, dass er die Erfüllung des Gesetzes in allen seinen Aspekten ist. Er erfüllte das Moralgesetz, also die 10 Gebote, indem er es vollkommen einhielt. Er erfüllte das Zeremonialgesetz. Entschuldigung, ist wahrscheinlich auch dieses Band zu Ende. Also gleich, es läuft vielleicht noch kurz, da kann da jemand gucken. Er erfüllte das Zeremonialgesetz. Da geht es also um die ganzen Zeremonialhandlungen, die Priester, Ämter und all diese Dinge, die Opferhandlungen, Tieropfer und was alles im Alten Bund dargebracht wurde. Und das waren ja alles Vorschattungen auf Jesus, ja, diese Tieropfer und Räucheropfer und Speisopfer und Trankopfer und was es alles gab. Also, ich zitiere MacArthur, er erfüllte das Zeremonialgesetz, weil er die Verkörperung alles dessen war. Er erfüllte das Zeremonialgesetz, weil er die Verkörperung alles dessen war, worauf die Vorbilder und Symbole des Gesetzes hindeuteten. Ich sage also nochmal, die Tieropfer und Trank- und Speisopfer, Rauchopfer und was es alles gab im Alten Bund, sie waren nur Vorschattungen, Hinweise auf den kommenden Messias Jesus Christus. Und nachdem er nun gekommen ist, erfüllt er das. Und John MacArthur schreibt noch als drittes, er erfüllte das richterliche Gesetz, indem er Gottes vollkommene Gerechtigkeit personifizierte in seiner Person. Er war als einziger auf Erden ohne Sünde, als einziger Mensch, als der Sohn Gottes. Keiner hat wie er das alles vollkommen halten können.